Heute Morgen predige ich über den Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4, folgende. Da heißt es: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir doch durch die Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet und mit ihm auferweckt und uns mit ihm Sitz gegeben in der Himmelswelt durch Christus Jesus, um in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Güte gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Denn vermöge der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht durch euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn sein Gebilde sind wir erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu denen uns Gott zum Vorausbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollten. Ich habe heute Morgen so einen kleinen Gegenstand mitgebracht. Ich muss ihn erst etwas entflechten. Ich denke, dass Sie das alle kennen, auch von zu Hause. So eine Waage. Wobei bei einer Waage immer die Frage ist, was möchte sie ausdrücken, was soll da geschehen? Sie wird gerade noch repariert von mir. Ja, die Frage ist, was möchte ich wiegen im Leben? Und da gibt es ja immer viele Dinge. Ich habe sie mitgebracht, um unser Leben vor Gott in die Waage zu werfen, wie so ein kleines Männlein. Und wenn das in der Waage ist, sinkt es ganz nach unten. Das kann man jetzt positiv oder auch negativ sehen. Ich sehe es in diesem Fall negativ. Hier in diesem Text heißt es, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden. Das heißt, es gab in eurem Leben Dinge, die euch so ganz nach unten ziehen. Auf gut Deutsch, ihr seid unterhalb des Limits Gottes. Die Beziehung zu Gott ist eigentlich von Geburt an schon tot, indem ihr nämlich Jesus nicht im Herzen habt. Und im Leben kommen dann noch viele ungute Dinge dazu. Jetzt ist die Frage, wie könnte ich diese andere Waagschale ausgleichen, damit das zumindest auf gleiche Höhe käme oder vielleicht noch höher, damit ich bei Gott angenommen bin? Ja, da habe ich verschiedene Vorschläge, was Leute versuchen, in die Waagschale zu werfen, damit Gott sie akzeptiert. Der erste ist sicher für die Kirche sehr gut. Ich spende Geld. Aber es verändert sich nichts. Der nächste, ganz anderer Art, so mehr moralisch. Ich tue keiner Fliege etwas zuleide. Sie auch nichts getan? Das ist jetzt eine Anti-Werbung. Ich singe im Kirchenchor. Aber es hat auch nichts gebracht. Das klingt jetzt sehr komisch, wenn ich das sage. Der Pfarrer mag mich. Aber war auch noch nichts Entscheidendes. Jetzt wird's ganz fromm. Ich bete abends. War trotzdem nichts. Jetzt kommen so ein paar mehr Jugendliche unter uns. Ich bin konfirmiert. Aber war auch nichts. Ich war bei einer Lebensberatung. Bringt auch nichts. Ich spende Blut. Ja, der Zustand ist trotzdem derselbe geblieben. Es hat sich nichts geändert und wir könnten noch 10 oder 20 andere Dinge mehr in diese Waagschale werfen und es ändert sich nichts. Zum Glück gibt es eine Lösung. Und zwar hat jemand die Lösung gefunden. Gott würde mir nur dann vergeben, wenn Blut fließt für mich. Das ist die Bedingung der Vergebung Gottes. Vergebung gibt es nur, wenn Blut fließt. Und da ich selber ein Sünder bin, kann ich schlecht auch noch für mich gerechtes Blut fließen lassen, weil ich das gar nicht hätte. Und so hat Gott bildlich gesprochen, jetzt hier an einem Kreuz das Blut seines Sohnes fließen lassen. Und wenn ich dieses Kreuz in die Waagschale werfe, die Erlösung durch Jesus am Kreuz, dann werde ich zu Gott emporgehoben, dann bin ich geistlich nicht mehr tot, sondern habe eine geistliche Verbindung zu Gott bekommen durch Jesus. Ich weiß nicht, wie das vor kurzem sah, am Donnerstagabend lief so ein Film im Fernsehen über den unbekannten Jesus, wo so verschiedene archäologische Ausgrabungen gedeutet wurden. Und was mich am meisten beeindruckt hatte, war so ein kleines Stück, was einer in der Hand hatte, und zwar eine Ferse eines Gekreuzigten, die einzige, die man gefunden hat, in einem Knochenbehälter. Und in dieser Ferse steckte noch der umgebogene Nagel drin. Und da dachte ich, na, das ist jetzt so eine Illustration, was dieser Sohn Gottes für uns gelitten hat. Das heißt, wenn Jesus dort am Kreuz für mich sein Blut vergossen hat, bin ich in Gottes Augen erlöst. Aber an der Stelle fängt jetzt die Selbsttäuschung der Frommen an. Erlösung bedeutet noch nicht, dass ich gerettet bin. Jesus hat die Schuldfrage zwischen Gott und mir geklärt am Kreuz, als er starb. Deshalb sind alle Menschen von Jesus erlöst. Aber hier in diesem Epheserbrief heißt es, Vermöge der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Die Gnade ist die, dass Jesus am Kreuz für mich starb und die Schuldfrage durch die Hingabe seines Lebens geklärt ist. Aber deshalb bin ich noch nicht gerettet und von Gott angenommen, sondern angenommen bin ich erst, wenn ich glaube. Und Glaube heißt, dass ich verbindlich zu Jesus, der heute ja lebt, Ja sage, so wie in einer Eheschließung ihm sage, ich gehöre zu dir. Erst dann bin ich durch diesen persönlichen Glauben auch gerettet. Gnade ist also sein Tod am Kreuz für mich, aber erst durch den Glauben, indem ich ihm mein Leben anvertraue, werde ich auch gerettet. Und an der Stelle täuscht sich mancher selbst, weil er denkt, es reicht doch, wenn ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Nein, er muss in meinem Leben sein. Ja, und wenn er in meinem Leben ist, dann bin ich geistlich nicht mehr tot. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon alles mit Toten zu tun hatte, sicher mancher mit Angehörigen oder im Krieg oder so. Wenn ich einem Toten etwas sage, der reagiert nicht. Wenn ich ihm Essen hinstellen würde, interessiert ihn nicht. Falls ich ihm Post bringen würde, die bliebe ungelesen. Und wenn jemand lebt, ist es natürlich ganz anders. Wenn jemand geistlich tot ist, kann ich eben ruhig die Bibel hinlegen, die interessiert ihn meistens nicht. Ich habe nur die Bitte, wenn ihr nachher redet, könnt ihr sogar noch Kaffee dabei trinken und Tee, dann macht das mehr Spaß als hier. Wenn ich einem Toten Post hinlege, interessiert es ihn nicht. Wenn ich jemand, der geistlich tot ist, die Bibel hinlege, lässt er sie meistens ungelesen im Bücherschrank stehen oder schaut mal rein und hört dann auf. Wenn er zum geistlichen Leben kommt, das heißt Jesuskind, fängt er an zu atmen, sprich er betet ganz anders. Er fängt an, Nahrung zu sich zu nehmen, das heißt er greift Gottes Wort wie Milch und Brot in seinem Leben auf. Und er fängt an, sich zu bewegen. Er fängt an, für Gott Gottes Wege zu gehen. Er lässt sich führen, er merkt, dieser Gott hat persönliches Interesse an mir und begleitet mich. Und seine Lebensbereiche werden von ihm geordnet. Und das finde ich schön, wenn Gott das tut und wir es beobachten. Hier steht dreimal das Wort, mit Christus bin ich lebendig gemacht, auferweckt und habe Sitz im Himmel. Lebendig gemacht, ich habe ewiges Leben, wenn der ewige Sohn Gottes in mir lebt, eine ewige, nie mehr abreisende Beziehung zu Gott. Ich bin mit ihm auferweckt, das heißt, er hat mich nach oben geholt und gibt mir Platz im Himmel. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind, ob Sie sich ab und zu schon mal freuen, dass Sie im Himmel bei Jesus sein werden. Ich finde das gut, wenn Christen das immer wieder mal tun. Nicht, weil sie jetzt sterben müssten, sondern weil sie wissen, das ist meine Zukunft. Mit Christus Sitz gegeben in der Himmelswelt und darauf freue ich mich schon heute. Es gibt ein Wortspiel, wobei Wortspiele immer sehr viel packender sind als das, was man dann kapiert. Da heißt es, wir waren tot in Sünde und als Christen sollen wir jetzt sein, tot für die Sünde. Wir waren tot in Sünde, das heißt, die Beziehung zu Gott war blockiert und jetzt sollen wir tot für die Sünde sein, das heißt, sie nicht mehr ausüben, sondern mit Jesus leben. Ja, wenn ich gerettet bin, heißt es hier, wir wären in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, die Gott zum Voraus bereitet hat. Und jetzt ist es ganz wichtig, wir sind nicht gerettet, weil wir gute Werke tun. Also ich baue mir nicht so mein Treppchen zum Himmel hoch, indem ich eben gute Werke tue und die in die Waagschale werfe. Aber wenn ich Christus kenne und gerettet bin, bin ich zu guten Werken gerettet. Das heißt, Gott möchte mich gebrauchen als Werkzeug in seiner Hand, um bestimmte Dinge zu tun. Und darüber will ich jetzt einige Zeit reden. Was bedeutet es? Errettet zu guten Werken. Das heißt, durch Führung im Leben bereitet uns Gott vor, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Manchmal ganz normale Dinge, manchmal extreme Dinge, manchmal auch durch schwierige Führung. Ich denke an ein Mädchen, die in einem Elternhaus ist, in dem Sie sicher nicht wohnen möchten. 6 Geschwister, sie ist die Älteste, muss also auf die Kleineren aufpassen. Der Vater ist Alkoholiker, allerdings hauptsächlich am Wochenende. Dann weiß man nie genau, wer verprügelt wird, wie hinterher die Wohnung aussieht, wenn er dann am Montag wieder zur Arbeit geht, ob man da erstmal Dinge wieder kleben und reparieren muss. Und das Haushaltsgeld hängt natürlich auch immer schief, weil er einen viel zu großen Teil für Alkohol ausgibt. Als das Mädchen 11 Jahre alt ist, liegt der Vater betrunken im Bett und wacht morgens nicht mehr auf. Ist noch nicht sehr alt, der Vater meine ich, aber schon an Alkohol gestorben. Ja, die Geschichte ist allerdings schon etwas älter. Sie spielt in England, als es dort auch noch keine Sozialversicherung gab. Und wenn der Vater tot war, hatte die Familie kein Geld. Noch weniger als vorher. So musste dieses 11-jährige Mädchen arbeiten gehen. Kinderarbeit war damals leider dort das Normale. Und mit 11 Jahren den Lebensunterhalt der Familie bestreiten, wobei das natürlich auch nicht reichte. Sie arbeitete von morgens 6 bis 12, besuchte sie eine Schule und von 12 bis 18 Uhr hat sie dann gearbeitet und vorher für ihre Geschwister gesorgt und hinterher wieder. Es war also ein Leben als Kind, was man sich nicht wünschen möchte. Eigentlich könnte man sagen, eine sehr harte, unerfreuliche Kindheit. Als sie dann zum Glauben kam an Jesus als Teenager, gerade beginnende Teenager, ist sie dann später in eine missionarische Arbeit nach Nigeria gegangen, zu Kannibalen. Es war eine so berüchtigte Gegend, dass dort sich niemand hintraute. Und sie ist dann berühmt geworden dort als weiße Königin, jetzt in Anführungszeichen, als die Frau mit den guten Ratschlägen. Sie hat diese Kannibalen befriedet, hat ihnen die Liebe Jesu lieb gemacht, sodass sie ihre Waffen nicht mehr gegeneinander gerichtet haben, nicht mehr ganze Dörfer aufgegessen wurden, nachdem sie vorher besiegt waren. Wäre das ein Mädchen gewesen, die so im Wohnzimmer in so einer behüteten, liebevollen Familie groß geworden wäre, so eine Aufgabe in so extremen Bedingungen hätte sie wahrscheinlich nie bewältigt, weil sie diese Härte des Lebens nicht ertragen hätte. Aber manchmal gibt es auch so gehärtete Werkzeuge, so gehärteten Stahl, der dann auch hart genug ist, um sich durch die dicksten Wände durchzubohren. Ja, das war so ein Mädchen, die Gott vorbereitet hat durch Härte für eine harte Aufgabe. Ich denke an Martin Luther, ein Mann, den jeder dem Namen nach kennt. Soweit wir wissen, war sein Vater in der Familie dominierend. Das heißt, er hatte so etwas ein Übergewicht. Man könnte ja sagen, es ist schön, wenn du in einer Familie groß wirst, wo Vater und Mutter ausgeglichene Positionen haben und nicht so einer dominiert. Aber vielleicht war das für sein ganzes Leben ein Segen. Denn später, als er zum Glauben kam an Jesus, hat er immer nur gefragt, was sein himmlischer Vater möchte. Und was er wollte, das hat er dann getan. Ob der Papst was anderes sagte, interessierte ihn überhaupt nicht. Ob der König grollte, hat ihn nicht besonders bewegt. Ob seine Kollegen ihn für einen Spinner hielten, hat er nicht beachtet. Er hat nur gefragt, stimmt mein himmlischer Vater mir zu? Und dann ist er diesen Weg doch durch furchtbaren Widerstand hindurch gegangen. Das heißt, auch eine einseitig geprägte Familiensituation ist eben, wenn ich das so deuten darf, denke ich, zum Segen geworden für die Aufgabe, die er später mal löste. Und so kann es sein, dass mancher von uns sagt, in meinem Leben sind ja manche Dinge ein bisschen komisch gelaufen, es wäre schön, wenn das etwas anders gewesen wäre, aber vielleicht gebraucht Gott gerade diese komische Vorbereitung, auch um den Einzelnen später einzusetzen. Nun, wenn Gott uns als Werkzeuge einsetzt, dann denke ich, dass er das in verschiedenen Berufen tut. Und jetzt könnte man einen kleinen Bibelquiz machen mit sich selbst oder mit uns allen. Welche Berufe übt denn Gott in der Bibel aus? In jedem Beruf braucht man ja andere Werkzeuge. jemand eine gute Idee, ein Beruf Gottes in der Bibel? Gebet gehört dazu, ist aber kein Beruf. Ich habe noch keinen hauptamtlichen Beter getroffen. Was war das? Prophet, das ist gut, ja. Da gab es hauptamtliche Propheten, die waren aber in schlechtem Licht meistens. Die nicht dafür bezahlt wurden, die waren besser. Aber Gott arbeitet prophetisch, das ist richtig. Ein Prophet hat als Werkzeug in erster Linie seinen Mund, Sprachrohr, Personen. Ich habe mal 7 Berufe Gottes überlegt, es gibt sicher viel mehr. Er hat den Beruf des Arztes. Ich bin der Herr, dein Arzt. Steht 2. Mose. Und ein Arzt gebraucht ganz feine Werkzeuge. Die müssen steril sein, ganz fein und subtil. Das heißt, Gott kann Leute gebrauchen, die so ganz subtile Denker sind, so ganz genau in diesem und jenem, vielleicht für manchen ein bisschen zu übertrieben, zu genau, aber an der Stelle genau richtig, um anderen zu helfen, dass sie wieder gesund werden, dass ihr Leben in Ordnung kommt. Gott ist aber nicht nur Arzt, er ist auch Architekt und übt auch die Bauaufsicht aus, wenn etwas für ihn gebaut wird. Und an so einer Baustelle, da geht es ja immer sehr dreckig zu. Da braucht man so Schippen und Pickel und was weiß ich, Meisel und der Staub fliegt darum. Das heißt, es gibt Leute, die Gott auch für Dreckarbeit einsetzt. Jetzt nicht unbedingt räumlich, sondern Dinge, die nicht so erfreulich sind, wo man sagt, das ist ein bisschen grob, es macht nicht so viel Spaß. Wenn man da nach Sauberkeit suchen würde, würde man sie überhaupt nicht finden. Aber Gott braucht solche Leute auch. Bis hin zu einer Schraubzwinge, ja, die irgendwas zusammenzwängt, was bisher nicht so ganz halten wollte. Solche Leute kann Gott auch gebrauchen in seinem Bau seiner Gemeinde. Er ist aber auch ein Landwirt, der Pflänzchen setzt. Früher ging das ja noch so per Hand, so mit Setzholz hat man die dann reingesetzt, heute mit Maschinen. Vielleicht gebraucht jemand unter uns Gott als Setzholz, indem er so Glauben weckt und sagt, das ist gut für dich, wenn du jetzt mal zu Jesus betest und ihm gehörst. Oder ein anderer ist sozusagen die Gießkanne Gottes, das heißt, er ermutigt Gläubige, doch weiter zu machen. Gott ist aber auch ein Wirt, Psalm 23, er schenkt voll ein. Vielleicht gebraucht Gott jemand mit dieser Gabe der Gastlichkeit, dass sich einfach jemand bei ihm zu Hause wohlfühlt und weiß, da kann ich sein, mich mal aussprechen, bin geborgen, der andere sorgt für mich. Er ist der Hirte. Ein Hirte ist jemand, der in meinen Augen da immer nur rumsteht, aber ganz viel Zeit hat für seine Schafe. Und so kann es sein, dass Gott jemand einsetzt, der sehr viel Zeit für andere aufbringt, am Telefon, in der Fürbitte, in persönlichen Kontakten. Zeit ist übrigens etwas, was man nie wieder zurückgeben kann, ist etwas ganz Wertvolles. Gott ist Lehrer. Als Lehrer hat er natürlich viele Funktionen. Er kann jemand gebrauchen, um einem die Zusammenhänge des Glaubens zu erklären, sodass sein Glaube eine große Gewissheit erlangt und er wirklich weiß, woran er glaubt und warum er das tut. Er ist übrigens auch ein Sporttrainer. Der Paulus sagt immer, ich laufe in diesem Wettkampf, der vor mir liegt, und alles, was nicht dazugehört, werfe ich ab. Das heißt, er kann Programme und Techniken vermitteln, die uns helfen, auf diesem Glaubensweg gut voranzukommen. Ja, es gibt sicher noch viel mehr Berufe Gottes. Ich weiß nicht, als Werkzeug für welchen Beruf er sie einsetzt oder mich. Meistens sind es gleich bei mehreren Berufen gleichzeitig. Er setzt uns nicht nur als Bauwerkzeug ein, sondern auch noch als andere Dinge. Wichtig ist, dass wir verfügbar sind. Und das entscheidet Gott, wo er sie oder mich einsetzt. Leute, die er gebraucht, sind immer Menschen, die wissen, ich gehöre zu Jesus. Das sind die Leute, die Gott am meisten gebrauchen kann, die eine ganz klare innere Überzeugung haben, ich bin in Gottes Hand, er führt mich. An der Stelle würde ich Sünde definieren, in erster Linie als Trägheit. Nicht, dass ich so viel Falsches mache, dass wir zu träge sind, um uns gebrauchen zu lassen von Gott. Und jetzt muss man gut zuhören und unterscheiden. Wir sind nicht aufgrund von Werken gerettet, das heißt bei Gott angenommen. Aber wenn wir gerettet sind, sind wir zu guten Werken gerettet. Das heißt, Gott möchte, dass wir als Christen gute Werke tun. Nicht, um uns den Himmel zu verdienen, sondern weil wir im Himmel zu Hause sind, aus Dankbarkeit sagen, ich stehe dir zur Verfügung. Was mir dabei auffiel, gerade auch bei jungen Menschen, ist, dass sie oft zu hohe Ideale haben. Ein zu hohes Ideal, das so weit in der Ferne liegt, dass sie es persönlich nicht mehr erreichen. Das Ideal, Gott wird mich irgendwann einmal gebrauchen für eine große Sache. Und dabei übersehen sie, dass der Weg zu dieser großen Sache ja aus vielen kleinen Schritten besteht. Oder mein Ideal ist eine super Gemeinschaft von Christen. Leider habe ich sie nicht. Und weil das Ideal so groß und so weit weg ist, wird es oft nicht erreicht. Und es frustriert dann einem persönlich. Deshalb wäre es schön, das Naheliegende zu tun. Wer nicht den nächsten Schritt tut, wird auch nie an das Ende einer langen Reise gelangen, zu seinem Ziel. Das Nächstliegende tun, allerdings schon Gott fragen, was er dazu meint. Und dann wird man auch seinem Ideal vielleicht ein bisschen näher kommen, auch wenn man es vielleicht nie ganz erreicht. Also, wer heute Verantwortung übernimmt, dem überträgt Gott mehr Verantwortung und mehr Segen in der Zukunft. Wer heute wartet auf morgen, der wird morgen auch nichts tun, normalerweise, weil er heute noch nichts tut. Sich gebrauchen, führen und einsetzen lassen. Was mir auffiel ist, wenn Leute etwas Neues für Gott anfangen, gibt es oft Stolpersteine. Sagen, jetzt will ich etwas für den Herrn tun, ich arbeite mit irgendwo. Plötzlich wird jemand krank in der Familie oder man bekommt selber Magen-Darm-Verstimmung. Die Ehefrau fährt vielleicht eine kleine Beule ins Auto rein. Das kann man auch selber tun, damit es nicht der andere ist. Irgendwo läuft was schief im Beruf, gerät man plötzlich in Stress hinein. Ja, und was soll ich jetzt tun? Ist das Gottes Wille? Ich wollte doch etwas für ihn tun und jetzt geht's mir schlechter als vorher. Ich denke, es gibt nicht nur Gott, es gibt auch die Gegenseite. Und wenn die merkt, dass wir etwas für Gott tun, dann möchte er uns zum Stolpern bringen, damit wir es gar nicht erst anfangen. Und manche lässt es dann bleiben, sagt, oh, meine Ruhe ist mir lieber, statt von Gott eingesetzt zu werden. Wenn man nämlich auf dem Weg Gottes bleibt, es wird sich nicht für immer wiederholen, dass man vor jedem Einsatz krank wird oder immer das ist. Irgendwann hört das auf. Wenn der Feind merkt, es funktioniert nicht, lässt es irgendwann nach. Der Einstieg war eine Waage, die Frage, was werfen wir in die Waagschale, um bei Gott akzeptiert zu sein? Und die Antwort ist furchtbar einfach, wir können reinwerfen, was wir wollen, es ist immer falsch. Das Einzige, was zählte, war das, was Gott in die Waagschale geworfen hat, und das ist sein Sohn, der für uns am Kreuz starb. Und wenn ich an ihn glaube und ihn persönlich in mein Leben aufnehme, dann bin ich bei Gott angenommen, akzeptiert. Ich bin biblisch gesehen von einer toten Beziehung zu einer lebendigen Beziehung gekommen und fange an, ein Werkzeug zu sein in Gottes Hand. Werkzeuge werden ganz verschieden eingesetzt, ganz verschieden hergestellt, ganz verschieden vorbereitet, aber Gott weiß, wo er den Einzelnen gebrauchen möchte. Auch wenn es Widerstände gibt, Gott führt hindurch. Die Bestimmung des Christseins ist nicht nur, dass ich ewiges Leben habe, sondern dass ich brauchbar bin in Gottes Hand, um gute Werke zu tun, und das ist meine Bestimmung. Wer an seiner Bestimmung vorbeilebt, sündigt, auch als Christ. Es ginge also darum, in Gottes Hand, ja, ich sage einmal, brauchbar zu sein, nicht rastlos tätig, aber brauchbar, wie er führt, und seine Führung ist immer gut. Hab Danke, Jesus Christus, dass du bereit warst, in diese Waagschale dich werfen oder liegen zu lassen, damit ich und jeder von uns aus diesem verlorenen Zustand vor Gott doch in einen Zustand kommt, wo er akzeptiert ist durch deine Liebe, durch die Vergebung Gottes. Darüber loben wir dich über deine Erlösung am Kreuz. Schenke du, dass wir auch in deiner Hand einsatzfähig sind, dass du in unserem Leben das tun kannst, was du möchtest, damit wir ein Segen sind, ganz persönlich und auch für andere. Amen.